ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und eine Stunde reden heißt dieser Bremen 2 Podcast, bei dem ich zufällig irgendwelche Menschen treffe, mich mit ihnen verabrede und im Studio über alles rede, was sie so beschäftigt. Bei Heinz Mayer ist das ganz schön viel. Kampfsport, Kochen, Keukapfen, ein richtiger Powerhase.
Viele Leute sagen, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, einen sehr, sehr engen Freund. Also der ist mittlerweile für mich wie mein eigener Bruder. Der sagt auch jeden Tag, du bist ja völlig irre. Ja, ich sage, ja, das bin ich auch sehr gerne. Was meint er damit? Ja, weil ich so durchgeknallt bin, nicht? Und ich hatte gestern noch eine Kollegin aus der Berufsschule getroffen, da war ich gerade im Garten gewesen und habe nochmal nach rechts geguckt und da sagte ich, ja, ja, heute Abend fahre ich und gebe einen Sushi-Kurs. Sagt, sag mal, hast du irgendwie eine Duracell in dir drin oder so?
Heinz Mayer ist ein glücklicher Mensch, sagt er mit Ende 60. Es gab aber auch Zeiten, da ist ihm ziemlich übel mitgespielt worden. Der Weg führte ihn damals zwangsläufig in die Privatinsolvenz.
Ja, ich habe eine Stinkenwut im Leib. Auf einer Seite habe ich sehr viel verloren. Meine Frau hat drunter gelitten, meine Kinder haben drunter gelitten. Aber zu guter Letzt hat sich das ja alles zum Positiven gewendet.
Heinz Mayer hat schon mit Radrennprofis auf Mallorca trainiert, hat einen der höchsten schwarzen Gürtel, die man als normalsterblicher Mensch bekommen kann, war schon mehrfach in Hiroshima und beim kleinen Nils in dessen bittersten Moment. Was das im Einzelnen bedeutet, kommt jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Heinz Mayer.
Schönen guten Tag.
Wir haben uns in Bremen-Gröpeling getroffen, im Grünstreifen. Das war eine relativ kurze Begegnung, weil Sie hatten eigentlich was ganz anderes zu tun. Was haben Sie da gemacht?
Ja, so wie jeden Morgen meine Walking-Runde. Das sind nur so 6 Kilometer. Seitdem ich jetzt aktiver Rentner bin, laufe ich dann da durch den Park und dann habe ich sie ja eben halt gesehen. Sie kam auf mich zu und ich hatte mich schon gewundert, was ist denn das? Und dann sehe ich eine Stunde reden und da hatte ich schon die Befürchtung gehabt, ich muss mich jetzt mit Ihnen eine Stunde im Park unterhalten. Aber das haben Sie glücklicherweise mir dann erklärt und daraufhin haben wir uns jetzt andersweitig vereinbart.
Ich weiß so gut wie nichts über Sie. Ich weiß, dass Sie 68 Jahre alt
das
sind.
Das ist korrekt, ja.
Und wann sind Sie in Rente dann?
Mit 67. Ich hätte normalerweise schon ein bisschen früher gehen können. Ich war im öffentlichen Dienst tätig in der Werkstatt Bremen-Martinshof. Da war ich als Fachkraft zur Arbeitsförderung und hatte da die Kantine geleitet. Und ich habe mir gesagt, was soll ich mit 64 in Rente gehen oder mit 65? Ich ziehe durch, bis es geht. So, und das war dann mit 66 plus.
Ja, und dadurch mussten Sie auch keine Abstriche in Kauf nehmen.
Genau, das wäre natürlich so fatal gewesen, wenn man da ein bisschen früher gegangen wäre, wären das über 9% und in der heutigen Zeit und Situation ist das nicht so vorteilhaft. Also haben wir das durchgezogen, weil ich habe es ja im Grunde auch wirklich gut gehabt. Ich habe eine tolle Gruppe gehabt, da in der Werkstatt die Arbeit hat mich wirklich ausgefüllt und sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das heißt, seit über einem Jahr sind Sie jetzt jeden Tag, auch wenn es regnet, 6 Kilometer am Walken.
Ich bin jeden Tag am Laufen.
Und warum Walken, warum nicht Joggen?
Ja, durch meine ganzen anderen sportlichen Aktivitäten sind natürlich meine Knie in Mitleidenschaft gezogen. Die sind kaputt. Irgendwann muss ich neue Kniegelenke kriegen. Da habe ich mir gedacht, bevor ich überhaupt nichts mache, gehe ich walken. Und das mache ich immer recht zügig für die 6 Kilometer. Früher waren sie ein bisschen schneller. Ist jetzt eine Stunde und dann bin ich damit durch. Und das Wetter ist an und für sich völlig wurscht.
Und was machen Sie, wenn es richtig gießt, haben Sie dann so einen Regenponcho drüber, oder?
Ja, dann habe ich Gore-Tex-Sachen und ziehe die an und marschiere trotzdem los.
Und dann werden Sie nass und... Wenn Sie zu Hause ankommen, trocknen Sie sich ab.
Also was heißt nass? Nach außen hin nass, ne? Und dann schmeißt man die Sachen in die Waschküche und dann ist alles gut wieder.
Und ich weiß, dass Sie eine Frau haben.
Korrekt.
Weil die haben Sie vom Flughafen abgeholt.
Richtig.
Irgendwas steht hier noch mit Reisen und Japan, aber da kommen wir vielleicht später zu.
Genau.
Da waren Sie, glaube ich, des Öfteren.
Ich fahre nächstes Jahr das seit 20 Jahren nach Japan.
Und die anderen Sportarten hängen, glaube ich, damit zusammen.
Das hängt da so einigermaßen mit zusammen, ja.
Wir haben nämlich schon uns geschrieben.
Ja.
Über so einen Messenger-Dienst.
Ja.
Und da haben Sie in Ihrem Profilbild etwas, was mich erahnen lässt, dass Sie irgendwas mit asiatischer Kampfkunst zu tun haben.
Richtig.
Könnten.
Korrekt. Bevor ich in die Lehre gegangen bin, ich hatte im Parkhotel eine Ausbildung zum Koch gemacht, hatte ich einige Jahre Judo gemacht und dann bin ich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit oder der Ausbildung, musste ich dann ein bisschen das zurückstecken.
Konnten Sie abends nicht mehr zum Training?
Nee, weil dann ist man wirklich bis abends um 22 Uhr in der Küche und dann irgendwie zum Training, das ist dann nicht so
toll.
Das
ist auch kein Training.
Nee, macht keinen Spaß. Dann ist irgendwann meine Motivation zum Ninjutsu gegangen, das ist so eine traditionelle japanische Kriegskunst, die mache ich jetzt seit knapp 40 Jahren. Habe mein eigenes Dojo in Delmenhorst und habe auch einige Schüler.
Was ist ein Dojo?
Ein Dojo ist ein Übungsraum und da praktiziere ich diese Kunst. Wie gesagt, und fahre seit 19 Jahren nach Japan zum Training. Einige Besuche im Kodokan zum Judo-Training und man merkt jetzt so mit dem Alter, ja, wird es ein bisschen weniger. Die Knochen tun weh und die jungen Füchse, ja, die schmeißen einen schon ganz gut durch die Gegend und ja, muss man nicht mehr haben.
Und was ist an Ninjutsu anders als an Judo?
Also Judo ist ja ein reiner Wettkampfsport und Ninjutsu ist eine traditionelle Kriegskunst. Die beinhaltet 9 traditionelle Samurai-Koryus. Und da wird mit Waffen trainiert. Es wird auch, also Taijutsu-Form, wo man Mann gegen Mann nicht kämpft, aber die Techniken trainiert. Das ist so der Unterschied.
Und dann haben Sie in Japan auch sowas wie so einen festen Anlaufspunkt, also so eine Schule oder einen Meister? Oder?
Genau, es gibt einmal das Kodokan, wo ich hingegangen war. Und dann habe ich einmal in der Präfektur in Koshigaya und in Noda, da gibt es dann einen Zentraldojo, sogenannte Hombo-Dojo, und da fahre ich dann regelmäßig hin. Jetzt ein bisschen weniger, jetzt steht so ein bisschen mehr der Schwerpunkt Japan kennenlernen, in Japan wandern gehen, Sprache, Land und Leute.
Ja, das ist schon mein nächster Gedanke. Wie ist das mit den Leuten? Also sind da sind sicherlich Freundschaften entstanden über die Jahre.
Es hat einige Jahre gedauert aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten, wobei ich das immer so gehandhabt habe, wenn ich irgendwo hingefahren bin, ob es jetzt Italien war oder so, dass ich dann auch die Sprache versucht habe zu studieren. Und genauso ist es mit Japanisch. Ich habe von meinen Beschäftigten in der Werkstatt, habe ich mal zum 50. Geburtstag einen Japanischkurs geschenkt bekommen. Der konnte leider nicht stattfinden, weil die VHS das gestrichen hatte. Und dann hatte mich die Japanerin angerufen, ob wir das nicht privat machen wollen. Und dann hat sich so der Kontakt ergeben und dann bin ich dahin und seit 20 Jahren oder 19 Jahren mache ich das jetzt privat, einmal oder zweimal die Woche.
Und was können Sie schon? Also können Sie richtig reden?
Ich kann Japanisch sprechen, ja. Ich verstehe die Leute. Gut, in Japan ist es natürlich so, wenn die Leute merken, man spricht Japanisch, dann werden sie relativ schnell und dann wird es schon ein bisschen eng. Aber so im Großen und Ganzen kann ich mich gut verständigen und ich komme in Japan auch sehr gut klar.
Und gibt es jemanden, den Sie schon immer wieder, vielleicht als Kampfpartner, dort getroffen haben? Haben Sie einen japanischen Freund? Also,
ja, der hat aber allerdings so mit Judo zu tun. Das ist ein sehr guter Freund von mir, der ist liberaler Politiker, der ist in Tokio im Parlament. Seine Partei stellt die Regierung und da hege ich und pflege ich auch regelmäßigen Kontakt. Er kommt auch hier nach Bremen her, ist hier dann mit den Parteien unterwegs und da pflege ich Kontakt und natürlich auch zu anderen Leuten in Japan.
Und wie lange hat es gedauert, bis Sie ernst genommen wurden von den Leuten dort, die ja, ich weiß nicht, wie das ist, also wenn ich mir vorstelle, es kommt jemand nach Bremen und will plattdeutsches Theater spielen und kommt aus Japan.
Ja, wenn Sie die Sprache sprechen und einigermaßen verstehen, haben Sie natürlich eine ganz andere Akzeptanz da, als wenn Sie jetzt mit Englisch, kommen Sie natürlich auch voran, aber ich persönlich finde es nicht so gut. Und es gibt natürlich die 3 Regeln, einmal die Höflichkeitsform, Bescheidenheitsform und Respektform. Und wenn Sie diese Formen auch dementsprechend anwenden können und sich dann dementsprechend verhalten, dann haben Sie relativ eine schnelle Akzeptanz.
Und auch vom Sportlichen her?
Ja, die Japaner versuchen natürlich erstmal so ein bisschen zu testen, wie ist der denn und kann er was oder jetzt werden wir immer das Fell gerben. Naja, nun, ich mache seit dem 14. Lebensjahr mache ich das und da ist dann das auch nicht so schnell mit dem Fell gerben.
Also haben Sie sich da schon sofort behaupten können?
Ja, was heißt behaupten? Natürlich testen die das schon mal mit dem einen oder anderen Schlag oder so und wie kompensiert er das und wie kann er das ab? Ja, das kann ich schon gut wegstecken, aber ich teile dann auch ganz gerne aus.
Schön. Und das sind dann noch andere Leute aus dem Ausland, oder?
Oh ja, das ist also, das Bushinkan ist natürlich, das ist die, heißt das Ganze, Bushinkan Nimpo Taijutsu. Und
was ist das auf Deutsch?
Die haben, glaube ich, weit über 500.000 Mitglieder.
Bushinkan
Nimpo Taijutsu. Nimpo ist so eine Art Ninja-Geschichte. Das beschäftigt sich, also diese Kampfsport heißt Togagure und ist eine 1500 Jahre alte Kriegskunst. Und das Oberhaupt, der Soke, Masaaki Hatsumi, der hat das zu einer Schule gemacht, Bushinkan. Und
Bushinkan ist der Eigenname der Schule.
Oder? Das ist der Eigenname der Schule und der Organisation. Und das beinhaltet dann 9 traditionelle Samurai-Schulen.
Okay. Ja. Und mussten Sie es mal anwenden? Das können Sie uns gleich verraten. Wir gucken vorher in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens.
Ja, okay.
Da dürfen Sie, lieber Herr Meier, 3 Zettelchen ziehen, aufhalten, laut vorlesen und direkt beantworten.
Haben Sie ein Haustier? Falls nein, hätten Sie gerne eins? Und wenn ja, welches? Wir hatten mal Haustiere, die sind leider verstorben. 2 Labradore und eine Katze, die zusammen gewohnt haben. Ja, Haustiere habe ich nicht, ich habe aber Kois bei mir im Garten.
Das sind so Fischis.
Das sind
Karpfen.
So große, bunte, wunderschöne Fische, ja.
Richtig. Kann man die frittieren?
Sie gehen gerade auf ganz dünnen Eis hier.
Aber würden die was hergeben?
Zum Essen?
Ja.
Nö.
Die sind einfach nur Deko.
Ja, also Karpfen, wissen Sie selber, Karpfen ist ja immer halt so ein bisschen modderig und so, ne? Also und in Japan sehen die ganz anders aus und die werden natürlich auch ganz hoch gehandelt. Also 10, 20, 30.000 Euro kann schon so ein Fisch kosten, ne?
Was, ein Fisch?
Ja, was denken Sie denn?
Und warum so viel?
Weil die so gezüchtet werden. Die haben also Farben. Das ist also schier unglaublich, ne? Ja, und da habe ich so ein bisschen meine Leidenschaft zu den Kois bekommen.
Wie viel haben Sie?
Mein Teich sind 3 große und 5 mittelgroße. Teich ist so 24 Kubik.
Das meiste ist rot, orange.
Nee, gelb. Und bei den einen am Kopf sieht es so aus, als ob man Verkehrsschild auf dem Kopf hat. Also ganz lustige Farben.
Welches denn? Vorfahrt achten oder?
Bitte?
Welches Verkehrsschild?
Ja, Vorfahrt achten, so in etwa. Ne? Das ist so.
Und die müssen Sie jeden Morgen zur gleichen Zeit füttern? Oder macht
nein,
das ein Automat?
Nein. Also jetzt so in der Winterszeit ist es so, dass sie dann auch weiter nach unten gehen und dann fressen die so gut wie gar nichts, weil die sind dann mehr in so einem Modus schlafen und sich kaum bewegen. Und im Sommer ist dann so, dass sie meistens dann auch oben schwimmen. Allerdings muss ich da immer auf der Hut sein, weil Freund Reiher ist dann da und möchte dann schon mal zugreifen.
Haben Sie kein Netz drüber?
Nee, wegen den Pflanzen, das ist doof, aber ich habe mir so eine Konstruktion erstellt und habe mit verschiedenen Bändern so über den ganzen Teich gespannt.
So eine Art Reiherscheucher.
Genau, und dann kommt der gute Vogel da nicht rein, wobei er eine Lebensberechtigung hat, aber er muss nicht unbedingt meine kleinen Haustiere essen.
Ja, waren Ihre jetzt auch so teuer? Nein, Sie haben ganz normale
Kreuz. Nee, die habe ich geschenkt gekriegt, kurioserweise. Ich habe einen Nachbar, der hatte das aufgegeben. Und er hatte 2 große, einer davon ist tot, den hat der Reiher erwischt gehabt, der hatte eine Verletzung am Kopf. Und der andere große ist noch da und die anderen habe ich vom Bekannten bekommen, der hatte einen riesengroßen Teich. Und die waren vielleicht 1-2 Zentimeter groß und die habe ich jetzt 3 Jahre und die sind gut gewachsen.
Sind jetzt bei 50 Zentimeter?
Ja, könnte gut hinkommen.
Und die großen haben wie viel Zentimeter?
Der große ist schon 80 Zentimeter, ne? Also das ist schon wunderschön und weiß und schwimmt da vor sich hin. Und er freut die Familie.
Gut, die nächste Frage
bitte. Die nächste Frage. Was ist Ihnen peinlich? Peinlich ist mir im Grunde genommen Menschen, die sich auf der Straße daneben benehmen. Das ist mir peinlich.
Das ist Ihnen peinlich?
Aber das ist mir peinlich.
Das ist ja deren Sache.
Ja, aber ich finde manchmal auch der Umgang mit den Leuten. Also ich erlebe das, meine Schwiegereltern sind weit über 80, mein Schwiegervater ist 90 und sie müssen manchmal, weil die Autos die Wege dicht parken, dann müssen sie über die Straße gehen und dann werden die da angepöbelt und ich finde das einfach peinlich, so gegenüber älteren Menschen. Ja, und
dann schämen sie sich sozusagen fremd, also anstelle derer, die...
Ja. Wobei, mir rutscht dann schon das ein oder andere Wort mal raus, ne, wo ich dann auch sage, also das geht jetzt ein bisschen zu weit hier. Ja, was ist mir noch peinlich? An und für sich ist mir nicht so viel peinlich, weil ich weiß mich zu benehmen. Ja, meine Eltern haben mir anständige Benehmregeln beigebracht.
Eine haben wir noch.
Was war Ihr meistgehasstes Kleidungsstück als Kind? Eine kurze Lederhose.
Und die mussten Sie wann tragen?
Ja, meine Mutter hatte ab und zu mal die Idee im Sommer, dass ich dann so eine Lederhose anziehen muss. Und ich habe die gehasst wie die Pest. Weil das sah einfach nur beschissen aus.
Mit so Hosenträgern?
Ja, genau. So wie so kleine Jungs, die getragen haben früher. Und irgendwann war die Lederhose dann auch weg. Und das war gut so.
Die Koi-Karpfen haben auch was mit Japan zu tun, oder?
Die Koi-Karpfen haben definitiv was mit Japan zu tun. Also ich habe auf vielen meiner Reisen jetzt, ja in Tokio auch, aber in Gegenden so wie in Hiroshima oder in Kamakura oder in Kanazawa sind natürlich große Parkanlagen. Und die sind so groß, dass man da manchmal 3 Tage drin rumlaufen kann. Und da sind natürlich große Seen und Teiche und da sind natürlich die Kois drinnen. Ne? Und das ist also wirklich schön, das zu sehen, was das für wunderschöne Tiere sind. Und ich hatte mal so eine Doku in Japan gesehen und da hatten sie dann auch diese Auktion vorgestellt, wo die dann diese Tiere handeln. Und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Für so viel Geld so ein Fisch. Aber es ist definitiv so.
Jetzt haben Sie gerade eben einen Ort genannt oder eine Präfektur in Japan, Hiroshima, die tragische Bekanntheit hat seit dem Atombombenabwurf dort. Wie war das für Sie, als Sie dort waren?
Also das allererste Mal, ich war von der Kulisse, gerade von diesem Atomdom, war ich völlig erschlagen. Und da ich, was das angeht, auch sehr emotional reagiere, hat mich das also wirklich sehr mitgenommen. Und das
Schlüsselerlebnis, was heißt Atomdom, was ist das?
Der Atomikdom. Soweit ich informiert bin, war es früher das Rathaus gewesen. Und genau über diesen Punkt hatte man dann diese Atombombe abgeworfen, weil es gab ja 2 Ziele, die angesteuert werden mussten oder sollten. Das war einmal Hiroshima und ich weiß jetzt nicht, ob Kyoto...
Nagasaki, wirklich.
Ja, nee, Nagasaki war an sich rein Zufall, weil die so schlechte Sicht hatten, da wo die andere Atombombe abgeworfen werden sollte. Und dann hatte man Nagasaki, da war die Sicht frei und dann hatte man das Ding da abgeworfen. Wobei die Bombe noch viel größer ist. Ne? Also ich habe mir die im Nationalmuseum in Tokio angeschaut. Das war schon gruselig und die ganzen Reliquien, die da waren und Gegenstände von Menschen, die da verbrannt waren und die Bilder. Es ist echt gruselig gewesen. Und in Nagasaki ist das ein riesengroßes Teil. Und Sie müssen sich vorstellen, in Hiroshima, also wurde es ja riesengroß, waren zwar auch in einem Bergkessel drin und da sind auf den Schlag 250.000 Menschen verstorben. Ja, durch diese Druckwelle und durch diese Hitze. Und in Nagasaki, weil es sehr klein ist da, auch in einem Bergkessel, sind auf den Schlag 70.000 oder 75.000 Menschen Und die Druckwelle konnte gar nicht raus. Und da, wo dieser Obelisk steht, da kann man, diese Wellen wurden dann nachgemacht, so in Form von Stein. Und da haben die Menschen, die lagen da im Wasser und haben dieses ölige Wasser getrunken, weil die, ja, vor Hitze und vor Schmerzen, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist schon, wenn man das sieht, wirklich sehr emotional, das Ganze. Und ich hoffe, dass sowas nie wieder passiert.
Was heißt für Sie emotional? Das heißt, Sie mussten weinen oder hatten Sie einfach nur einen dicken Kloß im Hals?
Ein Kloß und Tränen in den Augen. Und ein sehr guter Freund von mir, der ist Internist, der ist jetzt auch in Rente, der stand wirklich da vor den Bildern und vor der Atombombe und war am Weinen. Ja.
Ja.
Ja, das, wie gesagt, das muss man nicht erleben, sowas. Ne? Also ich habe, das war jetzt meine 5. Reise generell in Hiroshima, wo ich jetzt war. Und ich habe immer kurioserweise das Glück, dass dann immer Schulklassen da sind an den Tagen. Und die gehen dann auch auf die Menschen zu und ganz besonders auf Touristen. Und auf meiner letzten Reise letztes Jahr kam eine Schulklasse und der Lehrer sprach mich dann auf Englisch an und ich habe ihn dann auf Japanisch geantwortet, war natürlich erfreut und fragte dann, ob er ein paar Bilder machen könnte. Und dann haben die Schüler auf Englisch Fragen gestellt und ich habe die dann auch auf Englisch beantwortet, weil die Schüler das dann auf Englisch machen sollen, weil das dann die nächste Sprache ist, die sie da lernen. Und zum Schluss habe ich dann kleine Origami-Figuren geschenkt bekommen und einen Pinsel zum Malen und dann wurden noch Bilder gemacht und so weiter. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, der mich dann auch unheimlich berührt hat. Ne? So, die Kinder stehen da und fragen dann, ja, warum bist du denn hier? Und ja, dann rutscht mir so raus, ich wollte mal schauen, was die Amerikaner da für Mist gebaut haben. Ne? Ja, schlimm, aber naja. Zum Glück ist das Geschichte,
oder
wenn man aber sich jetzt so mal die ganze Welt anguckt, was jetzt mittlerweile los ist, dann macht man sich schon Sorgen um das Ganze, wie es weitergeht. Ne?
Haben Sie einen Plan?
Einen Plan, solange wie es geht, durchzuhalten und für meine Familie da zu sein, ja. Gut, wobei meine Kinder sind natürlich groß, meine Älteste ist über 40, mein Sohn ist über 30 und meine mittlere Tochter ist auch kurz vor die 40. Ja, und dann haben wir natürlich noch einen Enkel mit 14 Jahren und da liegt natürlich das Hauptaugenmerk drauf, nicht? Dass wir den Jungen alles gut ebnen können und kann man nur hoffen, dass da nicht das Ganze sich ausweitet mit der Ukraine und das Ganze drumherum.
Verfolgen Sie es im Fernsehen, in den Nachrichten oder?
Ja, ich verfolge das schon, aber mittlerweile ist man auch so ein bisschen müde davon. Aus dem ganz einfachen Grund, es ändert sich nichts. Es kommt keine Besserung rein. Parteien, die im Vorfeld rumschreien, keine Waffen, sind jetzt die, die als erstes da stehen und Waffen hinschicken. Und ich denke mal, solange das passiert, kommt da keine Besserung rein. Wobei ich habe auch einen sehr guten Freund, der beim Militär ist und sehen das wieder ein bisschen anders. Ne? Aber wie gesagt, das ist so ein Politikum, da möchte ich an sich nicht so viel zu sagen.
Okay. Aber Sie sind so mittendrin, ja.
Ja, natürlich beschäftigt einen das, ja.
Verschiedene Seiten, die Sie auch verstehen können.
Ja. Mhm. Das ist so eine Frage, die ich an und für sich von Ihnen erwartet hatte, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wie reagierst du denn dann drauf, wenn sowas kommt? Und ich habe, wie gesagt, politisch werde ich da keine Stellung zu beziehen. Aber das sind so Dinge, das beschäftigt mich und es macht mich auch einerseits wütend, ne, wenn ich das denn so sehe. Aber es sind auch einige andere Dinge, die mich so in den letzten Jahren beschäftigen und wütend machen.
Da kommen wir noch zu. So, und wann war das erste Mal, dass Sie sich selbst verteidigen wollten oder mussten? Oder dass Sie gesagt haben, jetzt wende ich mal das, was ich sonst als Sport mache, als Kampfkunst mache, im echten Leben an?
Das war in den 90ern. Das musste ich da tatsächlich mal machen. Wir hatten eine Veranstaltung, ein Geburtstagsseminar. Und da hatte ich
Geburtstagsseminar?
Ja, ein Geburtstagsseminar. Nach meinem Geburtstag habe ich dann ein Sportseminar gegeben.
Ah, okay.
Und das hatten wir dann hier in meiner Betriebsstätte, hatte das stattgefunden. Da hatte ich die Räumlichkeiten. Und da hatte ich für alle Teilnehmer hier auf der MS Friedrich das Schiff geschartet. Da hatten wir abends einen netten Abend. Und
meine da kann man auf der Weser dann ein bisschen
rumschippern. Ja, genau. So, nicht? Ein bisschen mit kaltem Buffet und ein bisschen gemütliches Beisammensein, ja. Und dann, wie die Veranstaltung beendet war, sind wir zum Brill hoch. Und da war also so eine
Straßenkreuzung, ja.
Genau, da wo noch, da konnte man auch unten noch runtergehen. Da war der Tunnel noch offen gewesen. Und da war dann so eine Situation, da waren mehrere Jugendliche und ein Mädchen stand da und ein Riesengeschrei. Und dann bin ich da hin und habe gefragt, ob ich irgendwie helfen kann. Dann hieß es nur, du Nazi, halt die Schnauze. Entschuldigung, wenn ich das
so
sage. Ja, zu mir.
Seitens der Jungs oder des Mädchens?
Von den Männern. So, und da habe ich dann gesagt, ich wollte an sich nur helfen. Und ja, dann kam schon der Erste auf mich zu. Und habe ich gesagt, lass das bitte sein. Ich will nichts. Meine Frau und meine Kinder sind dann zur Seite gegangen. Und ja, mich hat meine Mitsportkameraden gesagt, ruhig bleiben. Ich regel das. Ja, und dann wollte der Erste mir eine verpassen.
Ins Gesicht schlagen?
Richtig. Dann bin ich nochmal zurückgewichen. Und dann wollte er es nochmal versuchen. Und dann, ja, hat es bei Ihnen eingeschlagen. Gut, lange Rede, kurzer Quatsch. Danach kam dann auch die Polizei. Man hatte uns dann auch Pfefferspray in die Augen gesprüht gehabt. Ja, es kamen da mehrere. Das wurde dann eine richtige wilde Geschichte. Und dann sind die abgehauen, weil in der Zeit hatte meine Frau die Behörde angerufen und dann kamen die an. Und ja, nach anderthalb Jahren war da eine Gerichtsverhandlung gewesen. Und aufs Mangeln von Beweisen, wie auch immer, wurde das eingestellt. Und die Herrschaften sind dann lachend aus dem Gericht wieder raus.
Jetzt hören Sie mich einmal seufzen. Ich kann mir den Ärger vorstellen, der in Ihnen brudelte in dem Moment.
Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn man denn reinkommt und man sieht da die sechs Figuren, die denn da, und dieser jungen Frau übrigens, der ich helfen wollte, die hat mir dann noch zum Schluss ihre Handtasche um die Ohren hauen wollen. Ich hätte ihren Bruder geschlagen. So, und ja, gut. Dann hatte ich dann bei mir aus der Behörde dann den Richter angerufen. Er gab mir dann die Empfehlung, mich nächstes Mal da rauszuhalten. Ich sag, ja.
Jetzt sehen Sie mich ein bisschen fragend gucken.
Ja. Ich, aus sowas sollte man sich dann auch raushalten. Und ich sage, ja, warum denn? Ich sage, ich wollte doch nur helfen.
Und kam das dann nochmal vor?
Nö, nee, danach nicht mehr. Nö.
Dann haben Sie es immerhin artig beherzigt und halten sich seitdem aus allem raus, wo es sonst die Notwendigkeit geben könnte, sich zu verteidigen.
Ja, nee, das ist schon klar. Also generell halte ich mich aus allen Dingen raus. Und wenn ich natürlich sehe, dass irgendwo Leute, die schwächer sind, da Schwierigkeiten haben, dann muss ich da nicht lange überlegen. Dann gehe ich hin und helfe. Egal,
ja.
Wer.
Zu Hause sind Sie ja im Bremer Westen.
Ja.
Getroffen haben wir uns im Krüblingen, aber ich glaube, Sie sind in Walle.
Im Rübekamp, genau.
Zu Hause.
Ja.
Da ist ja schon auch viel Leben. Da wohnen viele Menschen dicht beieinander, zum Teil. Auch rund um diesen Grünstreifen sind einige Mehrfamilienhäuser.
Ja.
Große Blocks.
Ja.
Wie nehmen Sie es so wahr?
Das ist schon erschreckend und traurig, wie es da aussieht. Und am meisten stört mich dann dieser riesige Dreck und Müll, der da überall liegt. Das ist schon morgens, wenn Sie durch einen Grünstreifen gehen und da liegen Koffer und Dreck und Müll. Ist nicht schön. Wir haben nur diesen einen Planeten, ne? Ich bin jetzt nicht, ich will hier die Welt retten oder so, aber das ist schon, was mich unheimlich ärgert.
Wir gönnen uns einen Moment, um in den Koffer zu schauen, lieber Heinz Meier.
Ja.
Sie dürfen ihn einmal öffnen, da sind verschiedene Gegenstände drin.
Ja.
Sie dürfen eine Sache auswählen und die dann rausnehmen und erzählen, warum Sie dieses Ding genommen haben.
Ja.
Was ist es geworden?
Ein Schneebesen.
Weil?
Weil ich selber gelernter Koch und Küchenmeister bin und mich natürlich auch für die Kocherei immer noch sehr interessiere. Und gerade wenn ich in Japan bin, dann die traditionelle japanische Küche. Das ist so mein Hobby in meiner Rente noch.
Ja, da wollte ich vorhin schon wissen, war das schwierig, als junger Mann eine Ausbildung im Parkhotel zu bekommen? Das ist ja die allererste Adresse. Das ist das Hotel in Bremen, wo die großen Namen, die großen Stars absteigen. Das ist das schönste und ich glaube, vielleicht auch das teuerste Hotel, was wir in Bremen haben.
Also zu meinem Zeitpunkt war das an und für sich so gewesen, ich bin mit 14 in die Lehre gegangen. Schule war nicht so mein Ding gewesen.
Wie viele Bewerbungen haben Sie geschrieben?
Eine.
Und wie viele Leute kannten Sie da schon?
Kein.
Und wie stolz waren Sie, dass es geklappt hat?
Ja, mächtig stolz. Mächtig stolz und aufgeregt. Ne? Also wie ich dann ins Parkhotel mit meiner Mutter rein, saß ich dann in so einen riesengroßen Sessel. Werde ich nie vergessen, vorne ist ja der Empfang gewesen. Und dann kam der Direktor Wolf an und sagte, wo ist denn derjenige, der sich vorstellt? Und dann guckte er so um die Ecke und dann saß da so ein kleiner Heinz Meier.
Ja, und versank dann im Sessel.
Ganz schüchtern und ängstlich. Dann hat er mir das ganze Haus gezeigt und
wow. Hat
dann über die ganze Geschichte vom Haus erzählt und dann, wie das mit der Lehre ist, dass ich dann 9 Monate als Page noch zu fungieren habe. Ja, und dann habe ich den Vertrag unterschrieben und dann ging das los.
Und, hat es geklappt oder war es schwierig?
Nee, es hat geklappt. Also die 9 Monate Page waren sehr schwer. Ich musste morgens um 6 Uhr anfangen. Und dann von Walle aus oder Grüblingen mit der Bahn dahin, musste ich dann schon rechtzeitig los. Dann im Dustern, so als kleiner Pipifax, dann durch den Bürgerpark. Dann fing das Ganze an mit Schuhe putzen morgens, Etagendienst machen. Dann habe ich gehasst, kennen Sie dieses Sidol? Das dann nachher wie Kreide und es riecht dann so.
So ein Reinigungsmittel.
Ja, grauenhaft. Das war für mich ein Albtraum, diese Platten, die vorne an den Türen sind, mit diesem Sidol zu putzen. Und das war dann immer so meine Hauptaufgabe. Ich glaube, das haben die auch irgendwie gecheckt, dass ich das gehasst habe. Deswegen hat man mir das auch ständig aufs Auge gedrückt. Etagendienst war dann auch Betten mitmachen, Zeitung holen, Schuhe putzen, sich um die Gäste kümmern. Und das wunderschönste Erlebnis, was ich hatte, da kam unser ehemaliger Bundeskanzler Willy Brandt. Dann hatte ich mir auch gleich seine Tasche geschnappt. Ich hatte ihn dann nach oben gebracht mit den Hausdienern zusammen. Und dann hat er mich darum gebeten, er hätte seine Mütze liegen lassen. Und da habe ich die sofort geholt. Und dafür habe ich dann 5 Mark bekommen.
Als Trinkgeld.
Als Dankeschön. Aber nicht nur von Willy Brandt, von Willy Milovic, von Heidi Kabel habe ich, von John Steed. Ich habe sogar vom ersten Menschen, der auf dem Mond war, ein Autogramm von Neil Armstrong. von Bayern München, von 1. FC Köln. Also ich habe viele, viele Leute gesehen und bin da auch an die Leute rangekommen.
Und wie war das?
Aufregend. Aufregend und spannend. Und das schönste Erlebnis war eben halt mit Heidi Kerbel und Mili Vilovic. Ne, weil wir haben mein Elternhaus, wir haben uns dann immer am Wochenende unser Theater angeguckt. Ja, und dann stehen die mit mal vor ein. Das war schon beeindruckend. Die reden mit ein, unterschreiben einen auch einen Zettel. Aber für mich waren die ganz normal. Ganz normale Leute. So, und nach den 9 Monaten ging es dann in die Küche. So, und
abwaschen.
Nee, eben nicht. Ich habe ja den Beruf des Kochs gewählt und nicht des Kastruiers, also des Topspülers. So. Und dann kam ich auf den ersten Posten, das war der Saucier. Wurde man getestet, wie man einsatzfähig ist, und dann hatte man mir einen riesengroßen Topf auf den Ofen gestellt und ich musste mir dann eine Bierkiste vom Ofen stellen und mit einem riesen Kochlöffel. Danach habe ich erst gesehen, dass da nur Wasser drin war, und ich habe dann gerührt bis zum jüngsten Tag und ich geschwitzt. Mir lief das Wasser sonst wo runter, aber war eine spannende Geschichte. Ja, und dann waren 3 Jahre Küche, alle Posten durchlaufen, unter anderem auch die Patisserie.
Aber was wurde Ihnen gesagt, dass es nicht anbrennen durfte oder was?
Ja, darf nicht anbrennen, ich muss rühren. Das war früher so. Und dann ist man natürlich auch, bei mir war das nicht den Ofenhobel holen. Ich musste Fischschuppen stapeln. So immer Fischschuppen von großen Fischen. Auf dem Gartenmanger war ja auch ein großer Fischposten und da mussten wir dann die Fische auch zubereiten. Unter anderem große Lachse. So, und dann wurden die geschuppt. Ja, und dann musste man dann die Fischschuppen stapeln, immer zu 10 Stück. Ja, war witzig. Ich fand es um den Zeitpunkt nicht so witzig, weil erstmal habe ich ausgesehen wie ein kleines Schweinchen, überall Schuppen, und der ganze Laden war voll mit Schuppen, und das dann anschließend wieder sauber machen, das ist dann...
Und alle haben sich schlapp gelacht.
Die anderen haben sich gefreut darüber, dass sie einen gefunden haben, der das macht.
Aber für Schuppen kann man ja gar nicht stapeln.
Ja, ich habe es aber versucht. Ich habe es teilweise hinbekommen. Und dann hatte man auch irgendwann Erbarmen nach einer halben Stunde und ich musste das dann nicht mehr machen.
Wurde man auch getestet, wie gut man vom Geschmackssinn her ist?
Es gibt ja einen sogenannten Ausbildungsrahmenplan. Den müssen ja die Betriebe, müssen den ja erfüllen. So, und das ist dann, sie haben ja ein duales System, sie haben ja Berufsschule und den Betrieb. Und in der Berufsschule, die unterrichten dann, und sie müssen in den ersten Lehrjahr Kartoffelbeilagen, sie müssen Salate erkennen, sie müssen brühen und so weiter. Das müssen sie schon. So, und dann sehen die das. Und wenn man pfiffig ist, also ich war sehr früh am Herd dran. Im ersten Lehrjahr stand ich schon abends und habe das Abendgeschäft gemacht. Kochen war schon immer mein Ding gewesen. Ich weiß nicht warum. Das habe ich schon als Kind gehabt.
Wegen der Rezepte oder wegen des Gefühls?
Nein, wegen einfach diese Zubereitung und das Ganze drumherum. Und das hat man natürlich als Kind mal im Fernsehen gesehen. Früher hat man so im Fernsehen Paul Bocuse und so weiter. Das waren natürlich so Größen, wo man sagt, ah, toll, das könnte ich mir gut vorstellen. Und meine Eltern wollten irgendwie, dass ich einen handwerklichen Beruf, wobei ich dann auch gesagt habe, wieso ist doch ein Handwerk? Kochen ist doch ein Handwerk mit Lebensmittelverarbeitung etc. pp. Ich habe dann sehr schnell meine Meisterprüfung gemacht. Ich war mit 26, habe ich meinen Küchenmeister in der Tasche gehabt, obwohl ich früher in der Schule sehr faul war.
Immer noch im Parkhotel?
Nein, nicht im Parkhotel. Ich bin dann, nachdem ich ausgelernt hatte, bin ich im Deutschen Haus angefangen. Dann war ich einmal im Domwirt, da wo jetzt McDonald's ist. Dann bin ich im Kupferspieß in Horten angefangen, weil ich wegen der Arbeitszeit einfach mal was anderes machen wollte. Dann kam das Militär dazwischen. Da war ich natürlich in der Truppenküche.
Wie war das?
Cool. Und dann bin ich aus der Truppenküche raus und dann bin ich in die Pilotenküche. Ich war in Objewa stationiert, im Fliegerhaus, war dann im Casino. Und da habe ich dann eine Woche Dienst gehabt und eine Woche hatte ich frei. Und die Woche habe ich dann genutzt und bin dann an der Küste arbeiten gegangen und habe mir da meinen Führerschein verdient. Als Koch. Und habe dann da in der Fischbratküche Schollen und alles, was fischig war, gebraten. Ja, spannende Geschichte war das.
Ja. Und die Grundausbildung mit Schießen und so? Und durch den Matschschrauben?
Ja, standesgemäß. Ne? Also ich wollte an sich zur Marine, weil ich mal zur See fahren wollte. Und bin dann zur Luftwaffe gekommen, nach Holland, in Büdel. Das einzig Doofe war immer die lange Fahrerei. Ne? Also so 5-6 Stunden mit dem Bus da runter durch den Kohlenpott war nicht so witzig. Aber das war schon eine spannende Zeit. So morgens mit Alarm wecken und im Feld rumkriechen und ja, was in der Grundausbildung so ist. Ne? Mit Schießen und so weiter, das war nicht so mein Ding. So, ich hatte mehr das Bedürfnis, ich will in die Küche. Dann war ich 2-mal zur Reserveübung, da war ich dann auch in der Küche und... So ist das dann auch geblieben. Ja, und dann hatte ich mich irgendwann selbstständig gemacht. Ich war dann, also wie gesagt, nach dem Militär bin ich dann im Flughafenrestaurant angefangen. Da habe ich dann auch meine Meisterprüfung gemacht. Bin dann gewechselt und habe an die Tifa, da bin ich als Küchenmeister, als Küchenchef angefangen. Damals war das der Paulaner im Schnur. Und das hat sich dann nach 10 Jahren so ergeben, dass ich dann den Laden gekauft habe. Und war dann mein eigener Herr. Mit meiner Frau zusammen haben wir das Geschäft geleitet.
Wie hieß es dann? Haben Sie es umbenannt oder?
Nee.
Immer noch Paulaner?
Naja, das lief dann auch Paulaner im Schnur. Gut, und irgendwann haben wir dann aufgegeben, weil es war eine harte Zeit. Und ja, dann bin ich woanders angefangen. Habe erstmal ein halbes Jahr ausgesetzt, um mich erstmal
regeneriert
zu sammeln und zu gucken, wie ich das alles wieder eintüten kann.
Was war da passiert? Wolltest du es erzählen?
Also dafür, wo ich gearbeitet hatte für die Familie. Die haben mich richtig über die Rasierklinge gezogen und betrogen und belogen. Und wenn sie dann 5 Jahre haben wir es dann geschafft, den Laden zu haben. Und dann mussten sie irgendwann aufgeben, weil die Summen, die man dann nachher bezahlen musste, die waren einfach zu hoch und zu groß.
Das heißt, sie hatten das gepachtet?
Ja, die Räumlichkeiten waren gepachtet, aber das Mobiliar, alles andere, das habe ich gekauft.
Und wer hat sie betrogen? Die Voreigentümer?
Die Voreigentümer, wo ich 10 Jahre für gearbeitet hatte.
Okay, von denen sie es abgekauft haben.
Genau.
Da sind sie erst später hintergekommen.
Also wenn ich ehrlich bin, ich habe es gewusst, dass die nicht ganz koscher sind. Aber gehen Sie davon aus, dass einer, der wirklich 10 Jahre treu zur Stange gehalten hat und hat gemacht und getan, Tag und Nacht. Ich habe manchmal nur vom Jahresurlaub vielleicht eine Woche gehabt und ich stand dann in der Küche. Und da geht man ja nicht von aus, dass man dann über den Tisch gezogen wird. Aber nun ja, im Grunde genommen hat es uns sehr viel Geld gekostet, aber im Grunde genommen hat es mich auf einen ganz anderen Weg gebracht. Und das war das Gute, dass ich dann die Möglichkeit hatte, in der Werkstatt Bremen anzufangen. Ich hatte mich da beworben, mein Schwiegervater, der hatte mir dann den Tipp gegeben, Mensch, guck mal da, steht im Weserkurier, Mensch, bewerb dich doch da, weil du ja schon immer so gut mit Menschen, auch mit behinderten Menschen umgehen kannst. Ich sage, ach, ich glaube, das ist schwer, da komme ich nicht rein. Und,
weil Sie keine pädagogische Ausbildung haben?
Nee, zu dem Zeitpunkt hatte ich die nicht, aber wie gesagt, ich habe eine Meisterprüfung, die haben Küchenmeister für die Behindertenpädagogik gesucht. Ich sollte mich vorstellen, kommen und da waren noch, ich glaube, 120 Leute, die sich mitbeworben haben. Und ich stand an zweiter Stelle und ich habe dann die Stelle bekommen. So, und dann, wie ich da in das Vorstellungsgespräch reingegangen bin, saß natürlich Personalrat, Frauenbeauftragte, Werkstattrat, derjenige Gruppenleiter, der die Küche da auch noch gemacht hat. Und also es saßen schon einige Leute. Und die witzigste Frage, die man mir dann gestellt hatte, wir haben jetzt den und den Beschäftigten und der muss jetzt zur Toilette. Wie würden Sie sich da verhalten? Ich sage, im Anbetracht, dass ich 3 Kinder großgezogen habe und die auch sauber gemacht habe und die Windeln getauscht habe, wäre das für mich kein Problem. Aber da ich in der Küche arbeite und diese Dinge nicht machen darf, würde ich es an der Pflege abgeben. Ja, das hat da wahrscheinlich Eindruck hinterlassen. Und also nicht nur deswegen. So, und dann bin ich da angefangen und da war ich dann gute 25 Jahre in der Werkstatt Bremen.
Und haben Sie dann auch noch mal ein bisschen so Schulung gekriegt, Weiterbildung?
Ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ich hatte dann noch die sonderpädagogische Zusatzausbildung bekommen, die habe ich dann auch noch gemacht. Die hatte ich dann erfolgreich abgeschlossen. Dann hatte mich die Geschäftsleitung, also der Geschäftsführer, der wollte mich dann in die Hauptverwaltung haben, in den Bunten Tor Steinweg. Ich war vorher im Schiffbauerweg. Da hatte ich mit einem sehr, sehr guten Kollegen die Schälküche, Kartoffelschälküche und Salate. Und unsere Beschäftigten, die wir zu betreuen hatten, bin ich dann rübergegangen in die Zentrale. Ja, da habe ich erstmal für gesorgt, dass die Küche umgebaut wird. Habe dann komplett neu aufgebaut. Und dann war es so, dass wir auch relativ viel Veranstaltungen gemacht haben und die Leute auch richtig geschult wurden. Ich will da nicht mit sagen, dass der Kollege vorher das nicht gemacht hat, aber man hat eben halt so seine eigenen Ideen versucht umzusetzen, die also behindertengerecht sind. Ja, und die Leute sind dann auch aus Normaltätigkeiten rausgekommen, wie Abwaschen. Und zum Schluss ging das um Service, die sie gemacht haben. Brötchenservice, Frühstücksservice. Wir haben Caterings ausgerichtet. Ich habe viel für den Senat gemacht mit den Leuten. Ob das ein 50-Jahr-Feier war damals für die Werkstatt Bremen, da habe ich mit meiner Gruppe 3.500 Leute bewirtschaftet. Ne? So, und wow. Die Leute sind heute so weit, die machen Warenbestellungen. Und ich bin heute auch noch ehrenamtlich da eingestellt. Die Betriebsstättenleitung kam, Mensch, kannst du nicht, wir brauchen. Ich sage, natürlich komme ich. So, und jetzt bin ich bei Bedarf, bin ich dann in der Werkstatt und helfe aus. Alles freut sich und dann heißt es, ach, unser alter Küchenbulle ist da. Jetzt gibt es wieder lecker Bratkartoffeln.
Ja, schön. Ja, cool. Aber das war ein herber Tiefschlag. Ein halbes Jahr Regenerierungszeit.
Ja, das hat also wirklich Körner gekostet. Das war also wirklich, ja, sie mussten sich natürlich erstmal wieder neu orientieren. Ja, und wenn ich ihnen die Summe sage, mit der wir, meine Frau und ich, dann am Fliegenfinger hingen, das war schon, sie wussten ja gar nicht, wie soll ich denn das bewältigen? Zum riesengroßen Glück habe ich einen sehr, sehr guten Anwalt aus Berlin gehabt, der mir dann den Weg geebnet hat. Natürlich geht man dann in die Privatinsolvenz. Das hat man dann 6 Jahre durchgezogen und auf Deutsch gesagt, muss man dann wirklich die Hose runterlassen. Und das war natürlich für mich so ein Kriterium. Ich denke, oh, wenn du jetzt zum öffentlichen Dienst anfängst, wie sagst du das? Das Witzige war dann, das war ja damals noch mit Vereidigung, ja, sie mussten dann auf die Bibel, hier auf die Bundesrepublik und so weiter. Und ich sage, bevor wir das jetzt hier machen, ich sage, möchte ich noch eins sagen. Ich war selbstständig, ich habe in der Insolvenz, sondern da können mal ein gelber Brief oder ein blauer Brief kommen. Und das werde ich nicht vergessen, dass die Kollegin dann sagte, das interessiert uns gar nicht, solange Sie Ihre Arbeit hier gut machen. Und da gehen wir mal ganz stark von aus, dass Sie hier eine gute Arbeit verrichten, interessiert uns das gar nicht. Das ist dann unser Bier, da kümmern wir uns drum. Und ich habe also in diesen 6 Jahren in der Insolvenz wirklich nichts gehört. Gut, der einzige Nachteil ist eben halt, es wird natürlich gefändet.
Ja.
Aber es ist eben halt so, ja. Sie wollen aus der Nummer raus. Und das ist dann auch passiert. Dann kam noch die Restschuldenbefreiung. Dann war man noch 3 Jahre bei der Schufa gemeldet, aber in Anbetracht, ich keinen Kredit aufnehmen wollte.
War das auch entspannt?
Ja, und es ist zwar eine bittere Erfahrung, die man gemacht hat, ja, aber es hat mich irgendwo im Grunde genommen, hat es mich viel weiter nach vorne gebracht.
Ja.
Ja, die Selbstständigkeit war toll. Sie haben eine riesen Verantwortung. Sie sind also wirklich selbst und ständig und Geisel einer selbst. Und Sie sind ja nur am Arbeiten gewesen. Aber ich werde nie das Einstellungsgespräch vergessen, wo die Geschäftsführerin damals, Frau Stöver, eine sehr kompetente Person, sagte, Herr Meier, denken Sie an meine Worte, Sie sind hier auf der Insel der Glückseligen. Und ich habe es nie verstanden. Und es ist dann relativ schnell, nach einem halben Jahr, ist mir bewusst geworden, was sie damit gemeint hat. Weil sie arbeiten mit Menschen zusammen, die unterschiedliche Charaktere. Sie haben mit geistiger Behinderung, sie haben körperliche Behinderung, sie haben psychische Erkrankung und das ist natürlich sehr geballt. Alle zusammen, ja, und das unter einen Hut zu kriegen und die Leute dann auch mehr oder weniger nicht zu bändigen, aber dass alle klarkommen.
Dass alles läuft.
Ja, und dann sehen diese Dankbarkeit, die sie dann von den Leuten bekommen, diese ehrliche Authentizität, auch während der Arbeit. Und mein Prinzip war immer, definiert euch über eure Arbeit, über das, was ihr leisten könnt.
Ja.
Die Menschen haben Anspruch, auch geführt und geleitet zu werden. Ich sage, und wenn es nicht rund läuft, ich sage, dann gibt es verbal einen Arschtritt. Dann sage ich Ihnen ganz klipp und klar, wie die Arbeit zu laufen hat und wie wir uns hier aufzuführen haben oder zu verhalten haben. Wir haben alle Regeln, die Gruppenleiter haben Regeln. Und da steht nicht der Aspekt, ich bin ja behindert und ich darf ja machen, was ich will. Das gibt es bei mir nicht. Da flossen dann auch schon mal die ein oder anderen Tränen, wo ich dann gesagt habe, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Jetzt überlegen wir mal, warum müssen wir denn weinen? Und wenn das nicht aufhört, dann müssen wir nach Hause gehen. Dann kommen wir anderen Tag wieder und dann fangen wir wieder von vorne an. Und wenn ich heute so meine Gruppe sehe, die sind ja, ach, es sind so viele, die immer noch da sind. Die freuen sich dann und wissen Sie, das ist dann für mich so eine Aussage, wo ich sage, hast du alles richtig gemacht.
Aber nochmal, damit ich es richtig auf die Kette kriege, Herr Meier. Warum hat das mit dieser Selbstständigkeit nicht funktionieren können? Sie waren ja mehrere Jahre, waren Sie da ja zugange.
Ja.
Warum war das zum Scheitern verurteilt?
Zum Ersten war es eben halt so, weil ich finanziell über den Tisch gezogen wurde. Jetzt nicht wegen dem Kaufpreis, sondern was mir nicht bewusst war, ich hatte einen bestehenden Namen, nicht nur das Inventar, sondern auch deren Verbindlichkeiten mitgekauft. Und dann flatterte mir irgendwann mal ein Haftungsbescheid ins Haus vom Finanzamt über 120.000 D-Mark, weil da waren Steuerverbindlichkeiten von dem Vorgänger, die nicht beglichen wurden und die hatte man mir dann mehr oder weniger aufs Auge gedrückt. Und dann kam natürlich auch die Sommerzeit. Da waren nicht die Umsätze, die man fahren muss. Und dann waren auch noch, ja, es waren so versteckte Leichen da gewesen. Es war ein Clubraum, der war nicht konzessioniert, da war nicht die Pacht für genehmigt gewesen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen sehr, sehr guten Draht zu Hans Koschnick. Wir haben uns auch geduzt, wir kannten uns sehr gut. Der war sonntags immer da und hat mit meiner Frau, mit seiner Frau dann, die haben morgens gefrühstückt. Meine Kinder waren da, er hat meinen Kindern dann Geschichten vorgelesen. Er hat sein Schinkenbrot gekriegt und sein Linie Aquavit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Hans, ich sag, ich komme hier nicht weiter. Was hast du denn, mein Junge? Ja, so und so. Und dann hat der aus Berlin, aus Bonn, hat der denn angerufen beim Bauordnungsamt. Und ich hatte innerhalb von einer Woche meine Konzession bekommen. Aber wie gesagt, wenn dann Gelder fehlen, Personalkosten müssen runtergeschraubt werden, da hat es dann zu guter Letzt dran gescheitert. Ja, und das waren einfach finanzielle Dinge, die ich dann auch gar nicht mehr stemmen konnte.
Aber das mit den Altlasten ist ja schon fies.
Das ist eine ganz fiese Nummer, ja. Und da habe ich auch sehr lange dran zu knapsen gehabt.
Und konnten Sie da rechtlich den Verkäufer nicht für belangen?
Nö. Aber die waren allgemein bekannt dafür. Die haben so viele Dinger gedreht und die waren im
Dreh. Der ist so davon gekommen.
Wie bitte?
Der ist so davon gekommen.
Ein Schlüsselerlebnis war beim Hanseatischen Oberlandesgericht, wo ich dann Klage eingereicht hatte und der saß dann da und zog seine Hände aus der Tasche. Ja, ich hab nichts. Und ich habe ja sowieso schon 2 Offenbarungseid laufen und das macht alles meine Frau. Und dann kam der Richter und sagte zu mir, der musste dann raus und er sagte dann zu mir und zu meiner Frau, tun Sie sich und uns einen Gefallen, wir können Ihnen nicht helfen. Nehmen Sie bitte Ihre Klage zurück. Ja, das war dann das Ende vom Lied. Und dann hatten wir einen Anwalt gehabt und dann bin ich zu einer Schuldnerberatung gegangen. Und also der war wirklich sehr kompetent und der hat sofort alles mir aus der Hand genommen. Und der hat mich diese ganzen Jahre da durchgeführt und meine Frau auch. Meine Frau ist so rausgekommen und ich dann eben halt nach den Jahren. Und dann eben halt mit der Werkstatt. Also das war für mich ein ganz, ganz großer Vorteil, dass ich da anfangen konnte.
Hegen Sie noch Groll gegen diese Persönlichkeiten? Gegen diese Person?
Also der eine ist mittlerweile verstorben. Der hat nun seine göttliche Strafe bekommen. Man sagt, das Karma schlägt irgendwann zu. Hört sich zwar gehässig an, aber tut mir leid, ist so. Und die andere Person krebst immer noch rum und treibt immer noch ihr Unwesen. Und da es eine Frau ist, ja, ich habe eine Stinkenwut im Leib. Aber wie gesagt, es ist so ein zweiseitiges Schwert. Ja. Auf einer Seite habe ich sehr viel verloren. Meine Frau hat drunter gelitten, meine Kinder haben drunter gelitten. Aber zu guter Letzt hat sich das ja alles zum Positiven gewendet. Ja. Und zu guter Letzt geht es mir jetzt viel besser. Ich bin an sich ein glücklicher und zufriedener Mensch.
Haben wir jetzt damit dann schon alles abgehakt, was Sie wütend macht und was Sie beschäftigt? Oder sind das noch andere Dinge?
Nö.
Sie sagten vorhin, es gibt einiges, was Sie ärgert.
Also ja, da wäre ich auch gerne drauf zu sprechen gekommen. Also, ja. Wie gesagt, das ist generell diese ganze Müllgeschichte in Bremen.
Ja, die hatten wir.
Und was noch so ist, der ganze Umgang mit den Leuten. Also diese wachsende Kriminalität. Also ich kann durch die Gegend laufen, ja. Aber man wird ja auch älter. Man kann ja nun nicht mehr so reagieren und agieren, wie man das früher gemacht hätte. So. Und ich mache mir da echt Sorgen um meine Kinder, um meine Mädels und um meine Enkel, ja. Weil die Brutalität, die auch stattfindet, das ist einfach erschreckend und das besorgt mich unheimlich und macht mich auch gleichzeitig wütend. Ne?
Was ist das Mittel dagegen aus Ihrer Sicht?
Ja, am besten die Gegenden meiden, ne? So traurig, wie sich das anhört.
Aber warum sind die Menschen so?
Ja, jetzt kommen wir wieder auf das Politische zu sprechen.
Also, glauben Sie?
Ich denke, weil es ein Politikum ist. Es werden Menschen hergeholt, werden reingelassen und die stehen im Grunde genommen auch vor dem Nichts hier, ne? So, und die haben keine Zukunft, die haben keine Wohnmöglichkeiten, die sind irgendwo in irgendwelchen Wohnheimen oder Unterkünften mit vielen unterschiedlichen Charakteren. Und dass das natürlich nicht lange gut geht, das ist doch an und für sich klar. Ich meine, wenn wir jetzt flüchten müssen und wir sind jetzt irgendwo, ein Land bietet uns die Hilfe an, wir kriegen da Geld und wir kriegen alles, dann nimmt man das doch dankend an, oder? Gut, ich meine, wir würden da wahrscheinlich auch versuchen, irgendwie Arbeit zu kriegen. Und das ist ja hier, das ist ja schwierig. Ich sehe das ja auch in der Berufsschule. Ich nehme ja nun auch noch Prüfungen ab, Gesellenprüfungen und Meisterprüfungen. Und wir haben viele junge Menschen mit Migrationshintergrund, alleinstehende junge Flüchtlinge, die kaum ein Wort Deutsch sprechen, wo selbst die Berufsschullehrer verzweifeln. Ja, gut, die sind jetzt erstmal von der Straße weg, haben eine Ausbildung und wir als Prüfer stehen dann da und müssen dann denen die Prüfung abnehmen. Ja, und das endet dann nicht gut. So, und das ist so, was mich dann unheimlich beschäftigt und auch ärgert. Ja, weil es kommt keine Lösung.
Also bräuchte man mehr Perspektiven.
Ja, für die Leute Perspektiven. Ja,
und weil mehr Sprache.
Wir haben ja auch zum Beispiel junge Leute aus dem Iran oder ich habe einen jungen Mann aus Afghanistan. Also ich war so angetan davon, wie der seine Prüfung. Es scheiterte nur eben halt an der Sprache. Er sprach zwar Deutsch, aber er hat die Theorie nicht verstanden, ja. Und da ist er durchgefallen. Und er wollte dann natürlich auch hinschmeißen. Ich habe ihn dann auch überzeugt, einfach weiterzumachen. Und wenn er Hilfe braucht, kriegt er die natürlich. Und man unterstützt dann auch diese Leute, ne? Ich denke, das hat ein gutes Ende genommen und er hat weitergemacht.
Wir machen weiter mit den großen Fragen des Lebens.
So, da habe ich schon drei. An wen oder was haben Sie Ihr Herz verloren? An meine Frau und an meine Familie. Muss ich nicht lange überlegen.
Ja.
Ja. Nächste Frage.
Wie haben Sie sich kennengelernt?
Ich habe meine Frau in der Diskothek kennengelernt und hatte mit ihrer Schwester, die kam auf mich zu und ich hatte mit ihrer Schwester dann getanzt, so wie das dann ist. Und sagte die Schwester, möchtest du mal meine Schwester kennenlernen? Ich sage, ja klar, warum denn nicht? Ja, und dann kam das so zustande. Und ich hatte damals ja schon, mit 16 bin ich früh ausgezogen, hatte ich meine eigene Wohnung, weil meine Mutter schwer krank war und musste mich dann im Grunde genommen mit 16 Jahren, musste ich mir mein eigenes Leben auf die Beine stellen. Hatte dann so eine kleine Mansardenwohnung gehabt. Ja, und da hatte ich dann meine damalige Freundin und jetzige Frau mit hingenommen. Ich musste sie dann aber abends immer wieder lieb und brav nach Hause bringen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil die Eltern sehr streng waren, wobei die Mutter natürlich mal ein Auge zugedrückt hat. Aber grundsätzlich auf jeden Fall nach Hause bringen. Egal bei welchem Wetter, ob Fahrrad oder zu Fuß oder Straßenbahn. Das hat man natürlich auch ganz lieb und brav gemacht.
Und irgendwann haben Sie dann offiziell um die Hand angehalten?
Ja, das war 1974 haben wir uns kennengelernt. Dann bin ich zum Militär gegangen. 1976 haben wir uns verlobt. Da bin ich natürlich, wie sich das gehört, hingegangen und habe um die Hand bei den Eltern angehalten. Dann war natürlich irgendwann die Idee zu heiraten, bin ich nochmal hingegangen, 1978. Und da hatte ich dann um die Hand meiner jetzigen Frau angehalten.
Mit Blumenstrauß.
Natürlich, weil mein Schwiegervater da auch drauf bestand. Ich wusste das ja. So, und seine erste Frage war denn, ob ich in der Lage bin, seine Tochter zu ernähren und durchs Leben zu bringen. Ich sage, ich werde mein Allerbestes geben und ich baue ja nun gerade auf. Ja, und wir sind jetzt genau 47 Jahre verheiratet.
Die nächste Frage bitte.
Leben Sie Plan A oder Plan B? Das ist eine gute Frage. Ich könnte Ihnen jetzt die Frage so gar nicht beantworten, ob Plan A oder Plan B, weil ich entscheide das immer sehr auf die Situation, die abhängig ist. Plan A und Plan B wird es da für mich an sich gar nicht geben.
Ja, ich überlege jetzt von dem, was ich bisher gehört habe. Plan A wäre vielleicht dann doch, wenn Sie jetzt noch Ihren eigenen laufenden Laden hätten.
Ja.
Aber das, was daraus geworden ist, ist ja ein neuer Plan A sozusagen geworden.
Ja. Na, das ist dann schon eher Plan B. Also Plan A, gut, stimme ich Ihnen zu. Also Plan A war damals die Selbstständigkeit und Plan B war, wie komme ich aus dieser Nummer raus? So. Ja. Und das Plan B war dann eben halt die Werkstatt Bremen und sich da eine neue Existenz aufzubauen.
Gut, die nächste. Aber ich habe noch was, was nicht Plan A-mäßig ist.
Ja?
Dass Ihre Mama schwer krank war. Das wäre bei Plan A nicht gewesen, oder?
Nee, sie war schwer depressiv gewesen. Und da hat die wirklich sehr viele Jahre dran zu kämpfen gehabt, wirklich auch bis zu ihrem Tod. Das letzte Gespräch mit meiner Mutter werde ich auch nicht vergessen. Also ihre große Sorge war immer, weil meine Eltern haben sich damals getrennt. Mein Vater war Seefahrer, der war meistens über ein Jahr zur See immer unterwegs. Und ja, alter Seemann, Alkoholiker, das war dann natürlich auch nicht so schön, das Leben. Ne? So, und meine Mutter und ich, wir sind dann auch öfters auf der Flucht gewesen zu Nachbarn, wenn Vater dann wiederkam. Dann
hat er ausgeteilt?
Dann hat er erstmal ausgeteilt, ja. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht viel machen. Naja, als kleiner Knirps, so. Naja, und das war so ein Groll für meine Mutter, dass ich wahrscheinlich dann auch so einschlagen werde. Das hatte ich ihr dann auf dem Sterbebett auch gesagt. Ich sagte, du brauchst dir keine Sorge machen. Einmal ja gesagt, ist ja gesagt. Ich sag, und ich werde bis so lange wie es geht, ich hier bin, mich um meine Familie kümmern. Ja, das ist bis heute. Und dann konnte sie auch in Frieden gehen.
Danke.
Bitte.
Dass Sie das erzählt haben.
Ja. Oh, welche guten Silvestervorsätze haben Sie in diesem Jahr nicht umgesetzt? Werden Sie vermutlich nicht umsetzen? Boah, also das ist, ja, man hat ja an und für sich so Vorstellungen, ne? So eine Rakete in den Himmel schießen und irgendeinen Blödsinn zu machen oder so. Meine guten Vorsätze sind an und für sich, so lange wie es geht, durchzuhalten, gesund zu bleiben und für die Familie da zu sein. Weiterhin so einen Weg zu gehen, wie ich ihn jetzt gehe.
Oh, und das
vielleicht ein bisschen ausgeflippt.
Ja.
Ne? Oder ja, eben halt so verrückt, wie man eben halt ist. Das sind meine guten Vorsätze. Natürlich auch Gesundheit. Ne? Das ist ganz klar, dass man sich jedes Jahr wünscht, bleib gesund und ja.
Dankeschön.
Bitte.
Das Ausgeflippte, das ist so ein bisschen das, was ich Ihnen auch angesehen habe, hätte ich fast gesagt, als wir uns getroffen haben.
Ja.
Ich dachte, was ist denn das für ein lustiger, freakiger Kerl?
Ja.
Also woher kommt das und warum bewahren Sie sich das?
Ich
Sie
kann
lassen
Ihnen
sich das nicht nehmen, ne? Sie sind Ihr eigener...
ich habe da meinen eigenen Kopf.
Genau. So ein bisschen exzentrisch.
Ja, das kann man auch sagen.
Ja.
Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ja. Also viele Leute sagen, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, einen sehr, sehr engen Freund. Also der ist mittlerweile für mich wie mein eigener Bruder. Der sagt auch jeden Tag, du bist ja völlig irre. Ja, ich sage, ja, das bin ich auch sehr gerne. Was meint er damit? Ja, weil ich so durchgeknallt bin, nicht? Und ich hatte gestern noch eine Kollegin aus der Berufsschule getroffen, da war ich gerade im Garten gewesen und habe nochmal nach den Rechten geguckt und da sagte ich, ja, heute Abend fahre ich und gebe einen Sushi-Kurs. Sagt sie, sag mal, hast du irgendwie eine Duracell in dir drin oder so? Nö, sag ich. Das ist ja unglaublich, du bist ja nur in Gange. Berufsschule, dann dies, dann das, ehrenamtlich, dann Sport. Ich sag,
Familie
ja.
Wieder irgendwas.
Ja, das ist so.
Die Karpfen. Putzen.
Die putzen nicht, aber die Karpfen versorgen, füttern.
Muss doch nicht sauber gemacht werden bei denen?
Doch, das steht jetzt als nächstes an, der Teich. Die 24 Kubik, das Wasser muss raus, die Karpfen müssen raus, dann muss der Teich sauber gemacht werden. Das werde ich jetzt aber im neuen Jahr machen.
Und gibt es irgendwas, was Sie nicht gerne machen? Was Sie so vor sich herschieben?
Käse essen.
Käse? Ja Käse. Gut, müssen Sie ja nicht essen.
Nein. Nein, was mache ich nicht gerne?
Aber warum kein Käse?
Ich mag keinen
Gar
Käse.
Kein. Nö. Egal welchen.
Doch, ein Hawaii-Toast. So mit Gouda, ist gut. Und der Mozzarella, ja, das ist auch in Ordnung.
Aber kein Brie?
Nee. Nein, um Gottes Willen.
Wie kommt das?
Mach ich nicht. Weiß ich nicht.
Haben wir noch irgendeine Anekdote vergessen, die ganz wichtig ist?
Also es gibt höchstens eine Geschichte, die mich, das ist das Thema mit dem Berühren an und für sich, ne? Was mich auch sehr, sehr getroffen hat. Wir hatten in der Werkstatt einen beschäftigten jungen Mann gehabt, Nils. Der ist immer, bei mir hat sich das immer in der Küche alles abgespielt. Ja, also der Küchenbulle war immer so der Anlaufpunkt.
Ja,
ja, das war der wichtige Mann da im Laden. Wenn du das mit dem verscherzt, kriegst du nichts Gutes zu essen. Da gab es dann auch zwischendurch mal ein Mars oder ein Schokoriegel. Und der kam, der litt schwer unter Spastiken. So. Und der saß im Rollstuhl. Der ist dann auf dem Betriebsstättengelände überrollt worden vom LKW. Und ich saß derzeit im Büro. Und dann kam mein Betriebsstättenleiter und ich sollte die Feuerwehr und Polizei und so weiter. Und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das habe ich dann gemacht und bin ich raus. Und dann habe ich den Junge unter den Zwillingsrädern liegen sehen. Ein Geschrei, die Beschäftigten. Also es war grausam. Alles rannte rum. Ja, Heinz Meier ist dann unter den LKW gekrabbelt. Und ich sehe jetzt das Bild wieder vor mir, wie das da alles lag. Der Junge war mittlerweile schon tot gewesen. Ja, und ich habe nur gedacht, du musst da runter. Du musst gucken, du musst da irgendwie helfen. Und wenn du irgendwo deine Finger reinsteckst, dass der Junge nicht verblutet. Aber das war schon zu spät gewesen. Und er lag denn da und ja, das war denn so das Ende vom kleinen Nils. Ist natürlich für alle Beteiligten und auch für die Familie war es sehr schlimm. Also die haben keinen Groll gehegt. Es wurden dann noch mehr Sicherheitsmaßnahmen. Da konnte auch keiner gegen aufpassen. Der war einfach zu schnell, der Junge. Und dann war es schon passiert.
Das ist tragisch. Ja. Aber sowas ist eben auch Teil des Lebens.
Das gehört zum Leben leider Gottes dazu. Ja, und manchmal ist das Leben ein Arschloch.
Wie lange hat es gedauert, bis der Betrieb sich davon erholt hatte?
Sie meinen damit, wann ist der Alltag wieder eingekehrt? Musste ja schnell, weil eben halt die Beschäftigten müssen ja davon auch ferngehalten werden, ja. Und es ist sowieso sehr viel Elend, ich sag mal Elend in Anführungsstrichen, eben halt dadurch, weil viele Menschen auch sehr krank sind, ne. Und ich habe auch in der Zeit viele Menschen begleitet, die dann auch verstorben sind, ne. Da versucht man natürlich, ich will das mal vorsichtig sagen, der Alltag muss wieder her.
Ja.
Ja, die Normalität.
Und eine Struktur, eine Stabilität. Struktur,
genau.
Ja. Also so 2 Wochen.
Ja, das hat schon ein bisschen länger gedauert, ne.
2 Monate.
Ja. Also es war relativ lange gewesen. Die Bilder sind ja allen noch bewusst, ne? So, und ich habe es ja nun live mitgekriegt. Ich war ja unterm LKW, ne?
Haben Sie schlecht geträumt danach? Nee, doch.
Erstaunlicherweise nein. Wenn ich daran denke, sehe ich die Bilder, den Rollstuhl unter den Zwillingsrädern, alles andere, was da lag. Ja, das sehe ich jetzt vorm Auge, sehe ich das ganz genau. Aber es hat mich an und für sich nicht so...
Es ist nicht unter die Haut gegangen.
Es ist nicht unter die, weil, verstehen Sie, Sie müssen irgendwo, wenn Sie rausgehen,
ja,
aus dem Betrieb,
das ist, hinter
ist raus.
Ja.
Dann fängt das Leben von Familie Meier an.
Ja.
So. Und wenn Sie wieder reinkommen, ist das Leben Meier mit Werkstatt Bremen.
Ja.
Ja, so. Und das war es dann auch.
Ja, ist gut. Ist wichtig.
So, und das war an und für sich auch, was 25 Jahre für mich unheimlich wichtig war. Ja, ich bin morgens mit Freude wirklich, manche Leute gehen ja wieder zur Arbeit und ich habe gar keinen Bock. Natürlich hat man mal so Tage, wo man auch sagt, ach, heute würde ich gerne zu Hause bleiben. Habe ich aber, ob Sie es glauben oder nicht, habe ich nicht gehabt. Ich bin lachend rein und ich bin lachend wieder raus. Und das ist auch heute noch so, weil das ist wirklich eine tolle Arbeit, so mit diesen Menschen das alles zu erleben und da zu machen.
Ja. Ne? Und was sind Sie jetzt in der Kampfkunst? Haben Sie auch irgendeinen Titel, irgendeinen Gürtel, irgendwas, was man als Normalsterblicher auch verstehen kann, oder?
Ja, wenn ich ihn das jetzt im Japanischen nenne, ich habe den Titel des Daishihan, großer Lehrer. Der und? Wurde dann von Soke, also den Oberhaupt des Bushinkan, ausgesprochen. Und ich bin ja nun weit über 40 Jahre dabei.
Und Gürtel gibt es da nicht?
Doch.
Welche Farbe hat der? Schwarz?
Ja.
Und der wievielte Schwarze ist das? Gibt es nur einen oder gibt es mehrere schwarze Stufen?
Mehrere.
Und gibt es nach dem... Wo Sie jetzt sind, noch weitere Stufen, oder?
Nee, das ist ja nur noch für den Großmeister.
Okay.
Und da steht man unter. Das ist aber schon mit der höchste Gürtel, den man kriegen kann.
Und die Prüfungen waren schwer oder ganz schwer?
Also die Prüfungen waren im Grunde genommen, wenn ich in Japan war. Soka hat schon ganz genau geguckt, ne? Man wurde dann nach vorne geholt und er hatte dann die Angewohnheit, auch zwischendurch mal mit mir zu sprechen. Und er war dann immer sehr erstaunt, dass ich Japanisch sprechen konnte. Das fand er natürlich toll. Diese Graduierung ist ja eben halt auch, es gehört ja auch eine gewisse Sozialkompetenz dazu und auch eine Fähigkeit, das zu haben. Ja, und er hat schon ganz genau gesehen und geguckt. Also es gab eine Prüfung, das ist der sogenannte Saki-Test. Das ist ab fünften Dan Godan und den nimmt nur Soke ab oder zu dem Zeitpunkt hat Soke den abgenommen und den kann ich jetzt auch mit abnehmen, auch andere Daishihane und man setzt sich hin und traditionell war es früher so, dass er dann mit einem echten Schwert wurde da sich abgekniet und dahinter stand er dann und dann wurde mit dem Schwert zugeschlagen und dann musste derjenige, der seinen Godan abgelegt hat oder seine Prüfung abgelegt hat, musste dann wegrollen. Und bei mir waren damals, ich hatte den in Frankfurt gemacht, waren 15, 16 Leute vor mir. Die hatten dann zweimal die Chance und wir haben dann mit 3 Leuten nur bestanden beim ersten Mal.
Es ist eine ganzheitliche Sache, ne? Es ist nicht nur die Bewegung.
Man muss das leben.
Ist Körper, Geist, Seele oder was?
Ja, definitiv. Also man muss vorstellen, da sind früher ja Leute für gestorben. Ne? Also es sind, ist eine traditionelle japanische Kriegskunst, die weit über 1000 Jahre alt ist. Da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt einmal die Woche Training. Also ich bin ja regelmäßig an den Wochenenden bin ich zu Seminaren gefahren. Ich hatte dann 10 Jahre lang in Irland trainiert. Da hatte ich einen sehr guten Lehrer gehabt, bin regelmäßig nach Irland geflogen. Viel Zeit, viel Geld und viel Trainingsintensität. Ne?
Und was hat es Ihnen gebracht? Ganz blöd gefragt, ganz plump? Spaß?
Ja, es hat Grenzen natürlich
überwinden?
Das weiß ich nicht, ob das Grenzen überwinden, aber es hat einen ja auch geformt. Ne?
Und was ja auch Teil Ihres Verrücktseins ist, Ihrer Duracell-Power, ist Sport.
Ja.
Es ist einmal die Kampfkunst und was ist noch alles dabei gewesen vielleicht auch?
Radrennen für einen Gütersloher Verein, weil Bremen mich nicht so gereizt hat, weil es gab hier schon Rennen über die ERG oder RFV Fegesack und ich hatte dann mit einem Bekannten, bin ich dann nach Gütersloh und da war natürlich wesentlich mehr Nordrhein-Westfalen.
Das ist richtig zur Sache.
Ja, und ein ehemaliger guter Freund von mir, der war beim Team Telekom, der war da als Mechaniker und dadurch habe ich dann Olaf Wuttig kennengelernt und Rolf Aldag und Jens Heppner und so weiter und Bjarne Ries und dann bin ich dann öfters mitgefahren und dann bin ich beim Sechstagerennen auch am Arbeiten gewesen und habe ich dann Bruno Risi und Kurt Betscheid kennengelernt und mit denen sind wir dann auch hin und wieder zusammen nach Mallorca zum Training gefahren.
Interessant.
Ja, und dann.
Da konnten Sie mithalten?
Ja, also wenn die die Gruppen geführt haben, sind die dann mit dem Bus um Alcudia rumgefahren zur Küste und sind dann den Puck Major hoch oder den Sacalobra und wir haben dann die ganze Strecke von Alcudia aus mit dem Rennrad und sind dann 10 Stunden unterwegs gewesen und sind dann den Puck Major hoch.
Und dann gibt es dieser Punkt, wo man nicht mehr kann und dann schüttet der Körper so
Endorphine aus? Sie müssen sich natürlich vorstellen, sie rasen ja nicht wie mit einem 30er Schnitt hoch oder so. Ne? Also sie fahren diese 230, 250 Kilometer, sagen wir mit einem 22er, 23er Schnitt als Grund Lagentraining. Und das richtige Training fängt dann hier wieder an, wenn Sie in den Rennen gehen. Nicht? Und wenn Sie dann hier Rennen fahren, dann sieht das alles ganz anders aus.
Und was macht den Reiz aus?
Das Gewinnen. Vorne dabei sein. Das hat schon was Spezielles, so, wenn man das denn so sieht. Die Tour de France oder den Giro d'Italia oder die Vuelta. Und wenn die dann die Rennen oder hier die Deutschlandtour, die haben wir letztens hier besucht, wie sie hier durch den Hafen gefahren sind. Diese Geschwindigkeit, ja. Und das ist Power pur. Das ist so Adrenalin hoch 3, ne? Und dabei zu sein und dann mitzuhalten, ja, das war so der Ansporn.
Wenn Sie so einen Strich ziehen.
Ja.
Und auf die 68 Jahre zurückgucken, wie würden Sie es in eine Nussschale packen? Oder in eine kurze Vorstellung auf einer Bühne? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
Oh, das ist eine gute Frage. Was ist die Geschichte meines Lebens? Gibt es da eine Geschichte? Gibt es da keine Geschichte? Die Geschichte ist an und für sich, die Familie aufzubauen, eine Familie zu gründen, ein vernünftiges Leben zu führen, Freunde zu haben, gute Freunde und bis heute hier hinzukommen. Mehr wüsste ich da jetzt nicht.
Also ich habe mir zuerst gedacht, das ist eine Geschichte einer besonderen Energie, die fast immer unausschöpflich ist, die selbst die tiefsten Krisen überstanden hat und die Geschichte einer positiven Grundhaltung.
Ah, okay. Also
und sehr viel Engagement. Also sowas so viele Jahre konsequent durchzuhalten, diesen Sport, diesen Kampfsport, 40 Jahre lang. Das erfordert ja auch ganz, ganz viel Disziplin.
Genau, gut, also dann kommen wir der Sache schon mal ein bisschen näher.
Und, also das ist auch ein bisschen die Frage, wofür stehen Sie?
Ja.
Und ich finde, es ist die Geschichte von einer gewissen Klarheit. Das fällt mir alles so ein, spontan.
Also dann würde ich einfach mal sagen, die eiserne Disziplin, weil man setzt sich ja im Leben irgendwo Ziele. So, und das war für mich ein Ziel gewesen, das wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Und geprägt hat mich natürlich das dann auch in Japan durch die alten Meister. Und geprägt hat mich dann auch der Umgang mit meinen Schülern. Da gibt es an sich eine Geschichte, da fragte mich mal einer meiner Schüler, Chef, was ist los mit dir? Du bist so gelassen, so ruhig. Und da habe ich daraufhin gesagt, ich habe meinen Seelenfrieden gefunden mit allen. Ich sage aus dem einfachen Grund, ich habe euch, ich sehe euch, wie gut ihr seid. Und das ist zum Teil mit meinem Verdienst und eurem Verdienst. Warum muss ich denn jetzt gegen irgendetwas ankämpfen oder gegen euch? Und das hat mich an sich so geprägt.
Und zu kochen, all die Jahre.
Ja, genau, bis heute noch.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für
sehr
dieses
gerne.
Abenteuer.
Ja.
Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Eine Stunde Reden Folge mit dem Titel Großküche und Sternenrestaurant. Dieser Koch ist überall Künstler. Das ist schon ein bisschen älter, das Gespräch. Das haben wir im März 23 veröffentlicht. Das ist die Geschichte von Joachim Himmelskamp. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für alle, die bei diesen Fragen neugierig werden. Warum muss man in der Mongolei mit den Füßen Richtung Süden schlafen? Wieso wird in Zentralasien der Tee dreimal zurück in die Kanne gegossen? Und warum darf man sich niemals in der Öffentlichkeit die Nase putzen? All das verraten Julia und Nikolas im neuen MDR-Podcast Ostwärts. Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen. Mit Julia Finkernagel und Nikolas Goltsch. Alle zwei Wochen mittwochs neu hier in der ARD. Audiothek.